zwischen Frühförderung und Handyverbot. Was ist gute Kindererziehung? Kinder gibt es immer weniger in Deutschland, doch Erziehungsratgeber haben konstant Konjunktur. Immer neue Methoden und Erziehungstrends werden formuliert und immer neue Ansprüche an die Eltern gestellt. Verwirrend ist das für die Eltern und wohl auch für die Kinder, um die es letztlich geht. Der Wissenschaftsjournalist Tillmann Prüfer, selbst Vater, hat sich Maximen der Kindererziehung genauer angesehen und sie in einem neuen Buch auf wissenschaftliche Belegbarkeit abgeklopft.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB 24.
Guten Tag, Herr Prüfer.
Guten Tag.
Herr Prüfer, Sie beschreiben sich als engagierten Vater und schildern in Ihrem Buch eingangs, wie Ihre Jüngste Sie als Kita-Kind beschimpft, gedisst hat, abgelehnt hat. Hat das Ihr Selbstbild als Vater damals erschüttert?
Das hat mich völlig fertig gemacht. Man muss dazu wissen, bei Juli, also meinem jüngsten Kind, da wollte ich alles richtig machen. Ich hatte mir extra die Elternzeit genommen. Ich hatte mir dort auch alles freigeräumt, damit ich richtig auf mein Kind eingehen kann. Und Juli fand das total blöd. Wenn ich Juli in der Kita abgeholt habe, das Erste, was ich gehört habe, war, wo ist Mama? Sie war dann manchmal so wütend, dass sie sich von mir gar nicht mitnehmen lassen wollte. Sie ist dann irgendwie ausgebüxt und das war natürlich furchtbar, auch vor den ganzen Erzieherinnen, die sich das angeschaut haben und sich dabei wohl ihren Teil gedacht haben, was für ein Rabenvater das wohl sein mag. Aber Juli hat in der Zeit überhaupt keinen Bock auf mich gehabt. Ich habe das dann einfach ein bisschen ausgehalten und mich weiter bemüht und mittlerweile bin ich, glaube ich, bei ihr angekommen.
Haben Sie dann rückblickend Ihr Engagement überschätzt oder die Erwartungen an die Beziehung zu Ihrer Tochter?
Ich glaube, jedes Kind ist komplett anders. Das ist meine Erfahrung mit den 4 Töchtern, die ich begleiten darf. Und als Elternteil denkt man sich manchmal, das hat jetzt bei der so gut geklappt. Das nächste Kind, das wird jetzt ein Klacks. Da kenne ich ja schon alles. Und dann ist das ein völlig überraschender Mensch mit ganz anderen persönlichen Eigenschaften, einem ganz eigenen Charakter und einem ganz eigenen Temperament. Das hat mich damals bei Juli total überrascht, weil bei den anderen Kindern war das ganz anders gewesen. Aber diese Vorstellung, dass man da so ein sich anhäufendes Wissen hat, was man dann einfach abrufen kann und das klappt dann immer, das kann man sich, glaube ich, abschminken.
Ihr Einstieg in dieses Buch ist eben auch eine Vatergeschichte. Viele Väter wollen heute gleichberechtigt erziehen. Ist es eigentlich realistisch oder bleibt die Mutter in den ersten Jahren doch faktisch die wichtigste Bezugsperson?
Also ich würde erst einmal hinterfragen, ob das heute wirklich viele Väter wollen oder ob sie es dann auch tatsächlich so umsetzen. Wenn wir schauen einfach auf die nackten Zahlen, wie Väter sich heute auf dem Arbeitsmarkt verhalten, dann sehen wir, dass die jungen Väter, also die Kinder bis zum Alter von 6 Jahren haben, 93% arbeiten Vollzeit. Und das heißt schon mal, dann bleibt fürs Vatersein, bleibt der Feierabend, da ist das Kind dann schon meist auch bald im Bett, und das Wochenende. Und Väter, die Männer, die Väter werden, die arbeiten danach eher mehr als weniger. Dann muss ich mich als Vater fragen, welche Zeit bleibt denn eigentlich dann für die sogenannte gleichberechtigte Erziehung? Wo will ich das denn dann einbringen? Und Väter neigen dann dazu, in der Zeit, die ihm bleibt, dann ihren Vaterjob ganz, ganz, ganz besonders engagiert und ganz, ganz, ganz besonders toll zu machen. Die Zeit, die aber wichtig ist, ist die ganz normale Zeit, die man mit einem Kind verbringt. Nicht die Super-Daddy-Zeit mit extra Quality-Time. Und das unterschätzen Väter.
Die Zahl, die Sie nennen, 93% der Väter sind Vollzeit berufstätig, erstaunt doch ein bisschen, weil Väter ja in den letzten Jahrzehnten politisch und Gesellschaft schon aufgewertet worden sind. Auch durch familienpolitische Maßnahmen zum Beispiel. Wie kommt das, dass Väter das immer noch nicht so annehmen, diese Chance auch annehmen?
Weil sie glauben, dass ihre erste Aufgabe als Mann die Versorgung der Familie ist. Das ist das, was gelernt ist und das ist das, was gesellschaftlich auch nach wie vor sehr angesehen ist. Und deswegen strengen sie sich besonders an. Ich höre auch nicht, dass wenn Frauen sagen, ach, ne, mein Bernd, der ist jetzt Geschäftsführer geworden, dass sie dann das Feedback bekommen von ihren Freundinnen, mein Gott, was ist denn das für ein verantwortungsloser Vater? Wann will er denn sich um seine Kinder kümmern, wenn er die ganze Zeit arbeitet? Das ist heute noch immer nicht so. Das heißt, das Umfeld, in dem sich Väter bewegen und an dem sie sich orientieren, das ist längst nicht so weit, wie wir glauben. Und dass es dann eine vaterpolitische Maßnahme gibt, dass die Möglichkeit gegeben wird, sich jetzt eine Elternzeit zu nehmen, das ist gut und das ist richtig. Aber wir sehen, dass das längst nicht genug ist.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Eltern seien heute besonders verunsichert. Also nehme ich an, auch die Männer, auch die Väter. Ist das wirklich neu oder reden wir heute nur anders darüber?
Ich glaube, dass Elternsein heute schon stressiger geworden ist als früher. Sie müssen sich vorstellen, früher, und da sage ich, reden wir vielleicht von den 80er Jahren, den 70er Jahren, da waren Eltern einfach die, denen die Bestimmungsmacht in der Familie zugeschrieben wurde. Die hatten die Möglichkeiten, das mit allen Mitteln, auch mit Gewalt durchzusetzen, wenn sie wollten. Es gab eine Ansage der Eltern, eine Meinung und danach mussten sich Kinder richten. Das hat sich Gottlob geändert. Eltern haben heute nicht mehr diese Autorität, einfach alles durchzudrücken, was sie sich vorstellen. Und sie haben auch viel mehr Konkurrenz. Kinder haben heute viel mehr Medien, es gibt viel mehr Einflüsse, es gibt viel mehr Beispiele, es gibt viel mehr Angebot. Und Eltern müssen heute in einer bestimmten Weise das beste Angebot machen, um Einfluss auf ihre Kinder zu machen. Das heißt, sie haben damit viel mehr zu tun. Und das ist, glaube ich, schon ein Faktor, der bestimmt ist. Andererseits wird auf Eltern auch viel mehr geschaut.
Sie kritisieren viele Gewissheiten von solchen, ja, in dieser Erziehungsdebatte. Was ist denn aus Ihrer Sicht so der größte Denkfehler?
Der größte Denkfehler ist, glaube ich, einerseits schon mal die Idee von Erziehung an sich. Also, dass ich als Elternteil einen Menschen gestalte. Und das, was ich mache, das wirkt sich eins zu eins in dem Kind aus. Und wenn ich es richtig mache, dann wird das ein emotionaler, starker, kontaktfreudiger, selbstsicherer, glücklicher junger Mensch. Und wenn ich es falsch mache, dann ist mein Kind nachher verkorkst. Also diese Meinung, dass Eltern das in der Hand haben, dass Eltern tatsächlich einen Menschen gestalten, dem würde ich schon mal widersprechen und dafür gibt es auch keine wissenschaftliche Evidenz. Das ist ein größeres Problem, was wir heute noch haben, ist, dass es ja nicht nur Elternratgeber im Bücherregal gibt von einigermaßen erfahrenen Pädagogen und Psychologen, sondern dass es ein großes, großes Angebot auf Social Media gibt von sogenannten Elterncoaches oder Kindercoaches, die einfach nur deswegen ihre Thesen besonders gut verbreiten können, weil sie sehr laut sind und sehr überzeugend und manchmal auch sehr krawallig. Und das ist auch heute ein großer Einfluss, den diese Menschen haben. Und das finde ich schwierig.
Sie setzen stattdessen auf Wissenschaft. Liefert die denn klarere Antworten als solche Experten oder Pseudo-Experten?
Das Problem bei den Pseudo-Experten ist, dass die sich ja selbst auf Wissenschaft, auf angebliche Wissenschaft berufen und eine sehr, sehr psychologische Sprache benutzen, so dass sich das anhört, als wäre da irgendeine Art von Evidenz. Zum Beispiel, du musst dein Kind im Familienbett schlafen lassen, denn es hat sich herausgestellt, dass Kinder, wenn sie das nicht tun, später Probleme haben, Freunde zu finden, Beziehungen zu knüpfen, weil sie bindungsgestört sind. Das hört sich dann, wenn sie das sagen, sehr plausibel an. Man kann sich das ja vorstellen, ne? Das Kind, was von seinen Eltern getrennt schläft, dass das dann vielleicht irgendwie nicht die Nähe gespürt und nicht die Verbindung aufbauen kann. Es gibt aber überhaupt keine Datengrundlage, die das beweisen könnte. Und Wissenschaft kann nicht alles erklären. Und gerade Erziehungswissenschaft und psychologische Wissenschaft ist immer sehr weich. Man kann ja Kinder nicht in Käfige einsperren und mit ihnen Experimente machen. Aber man kann schon sagen, dafür gibt es Hinweise und dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Und ich finde, bei Kindern glauben wir irgendetwas, was wir auf Social Media gehört haben. Und da rate ich zur Sorgfalt.
Sie haben aber ja nun selber einen Ratgeber geschrieben. Was unterscheidet denn Ihr Buch von denen, die Sie jetzt so kritisieren?
Ich möchte eigentlich das nicht als Ratgeber verstanden wissen, sondern ich möchte ein Fundament.
Also Sie sprechen von Tipps, eine Mogelpackung.
Würde ich nicht so sagen. Ich möchte eigentlich ein Fundament bieten, auf dem Menschen, Eltern selbst entscheiden können, was ist eigentlich das, wie ich es machen will. Und ich habe auch gar nichts gegen Ratgeber an sich. Ich habe nichts gegen Tipps. Ich finde das total richtig, wenn Eltern sich inspirieren lassen und wenn sie sagen, das irgendwie finde ich eine gute Strategie, das probiere ich mal aus. Und wenn sie damit gute Erfahrungen machen, wunderbar. Und ich möchte nur das, was man heute so glaubt, Erziehungsmythen auf eine Basis stellen, wo man sagen kann, ist das irgendwo nachgewiesen worden? Gibt es irgendwelche Hinweise, dass es so ist? Was ist eigentlich der wissenschaftliche Konsens, auf den man sich dort berufen kann und was nicht? Und das ist kein Ratgeber in der Hinsicht, wenn du es so machst, dann wird dein Kind so und dann wirst du keinen Streit mehr haben. Aber ich kann sehr wohl sagen, es gibt Strategien, von denen weiß man, das wird nichts und es gibt Wege, die besser sind. Zum Beispiel kann man sehr wohl sagen, dass Gewalt in der Erziehung, dass physische Gewalt, Schläge in keinerlei Hinsicht irgendein gutes Ergebnis haben. Nicht einmal das, was man sich denkt, dass Kinder sich dann irgendwie disziplinierter verhalten würden. Aber es andere Wege gibt, wie man sich mit Kindern besser verstetigen kann. Oft ist das, was man als Elternteil eigentlich vom Bauchgefühl auch tun würde. Aber ich mache es in meinem Buch eben nicht so, dass ich eine Bedienungsanleitung für das Kind geben würde oder behaupten würde, ich säße als Ratgeber im Kopf des Kindes und könnte erklären, wie das alles funktioniert.
Sie haben vorhin schon kurz angedeutet, den Einfluss, den begrenzten Einfluss von Eltern. Kinder leben eben nicht nur im Elternhaus, sie gehen auch noch in den Kindergarten, sie gehen in den Sportverein, sie gehen in die Schule. Wer hat denn nun den größeren Einfluss? Eltern oder gleichaltrige Lehrer, Lehrerinnen, Trainer?
Ich finde, es macht total Sinn, wenn Eltern sich klar machen, wie groß ihr Einfluss eigentlich ist und worauf sie keinen Einfluss haben. Man weiß heute, dass 50% der Unterschiede in der Persönlichkeit zwischen zwei Menschen genetisch bedingt sind. Also Eltern bekommen schon mal einen vollen Menschen dort geliefert. Und von den anderen 50% ist es schätzungsweise die Hälfte, was Familieneinflüsse, Einflüsse von Eltern dann meistens betreffen. Und die Hälfte sind andere Einflüsse. Also wenn man sich überlegt, 25% meines Kindes, das ist der Einfluss, den ich auf die Persönlichkeit habe, läuft man schon ganz richtig. Und diesen Einfluss, den habe ich auch vor allen Dingen in den ersten Jahren, wo ich als Elternteil die primäre Kontaktperson des Kindes bin. Sobald es in der Kita ist, sobald es in die Schule kommt, ändert sich das rapide, weil dann andere Menschen dort auch sind, die auch Vorbilder sind, die auch Dinge sagen, nach denen das Kind sich richten muss. Aber man darf nicht das so verstehen, dass Eltern keinen Einfluss haben, dass Eltern nicht wichtig sind. Die Vorbildfunktion zum Beispiel, die Eltern haben, also dass sie ständiges Anschauungsmaterial ihres Kindes sind, die haben sie ihr ganzes Leben lang. Die ist auch sehr stark.
Sie sagen einerseits, Eltern sollten akzeptieren, dass sie das Leben ihres Kindes nicht völlig steuern können. Aber sie betonen eben auch diese Vorbildfunktion der Eltern sehr stark. Also beim Handygebrauch zum Beispiel oder im Vorleben der Geschlechterrollen. Für mich ist es ein Widerspruch. Also wenn die Vorbildfunktion doch nicht so stark ausgeprägt ist, kann man da nicht einfach zum Laissez-faire übergehen?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem Einfluss, den Eltern direkt auf ihr Kind ausüben, indem sie ihm sagen, du machst das und du machst das, ich verbiete dir das und wichtig ist erstens, zweitens, drittens. Und der Vorbildfunktion und der Funktion, die sie als Anschauungsmaterial für ihr Kind haben. Und natürlich ist es nicht sehr effektiv, wenn ich meinem Kind andere Werte predige und andere Prioritäten gebe, als die ich selber lebe. Ich kann Eltern nur empfehlen, selbst auf ihr Leben zu achten, selbst zu schauen, wie glücklich bin ich eigentlich mit dem, was ich tue. Ne? Was lebe ich eigentlich vor? Habe ich zum Beispiel mein Handy selbst die ganze Zeit in der Hand, weil ich es für meinen Beruf nutze, für meine Sozialkontakte? Und stehe ich nicht im Widerspruch dazu, was ich meinem Kind sage, wenn ich ihm sage, für dich ist dieses Handy nichts?
Sie haben jetzt gerade das Handy angesprochen, Social Media, das ist ja ein ganz großes Reizthema schon seit längerem, insbesondere was Kinder angeht. Da ist von Verboten die Rede, von Methoden, wie man das begrenzen kann. Wie handeln Sie das denn konkret in der Familie aus oder was würden Sie raten?
Also Experten sagen oder die, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das Beste ist, im Umgang mit dem Kind Kommunikationsinseln zu schaffen. Also das Handy nicht gänzlich zu verteufeln, das Handy nicht zu entziehen, aber Zeiten zu schaffen, in denen das Kind damit umgehen kann, kommunizieren kann, auch seinen Freiraum damit nutzen kann und auch Zeiten zu schaffen, in denen das Ding einfach nicht da ist. Es ist zum Beispiel sehr gut, wenn das Handy nicht beim Abendessen in Griffweite ist, weil Forschungen auch gezeigt haben, dass die bloße Anwesenheit dieses Gerätes schon einen Einfluss hat auf die Kommunikation, weil es immer irgendetwas gibt, was jetzt passieren könnte, wenn das Ding klingelt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ich muss dazu auch sagen, wie schädlich jetzt ein Smartphone ist, das weiß man nicht, weil dieses Gerät so viele Aspekte hat, die schwer voneinander zu trennen sind. Es ist einerseits ein Unterhaltungsmedium, andererseits ist es ein Kommunikationsmedium. Es kann jugendgefährdende Inhalte transportieren. Es kann mich aber auch mit meinen Freunden verbinden. Und so diese Klarheit, die manchmal auch in der politischen Debatte jetzt kommuniziert wird, das ist irgendwie für Kinder unter 16 total schädlich, die gibt es in Wirklichkeit nicht. Man kann aber auch sagen, es gibt überhaupt keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass es für Kinder einen besonderen Wert hat. Viele Eltern sagen, ich muss meinem Kind jetzt ein Smartphone kaufen, sonst ist es sozial ausgeschlossen und kann nicht mit seinen Freunden kommunizieren. Es gibt keine Studie, die das belegt, dass Kinder, die kein Handy haben, weniger Freunde haben oder schlechter mit denen kommunizieren können. Und ich finde insgesamt, dass dafür, dass es so wenig Hinweise darauf gibt, dass das was Gutes ist für ein Kind, dass das wichtig ist, geben Eltern ganz schön viel Geld dafür aus, so ein Gerät ihrem Kind zu beschaffen und tun das auch ganz schön früh. Das würden sie mit anderen Sachen, die keinen direkten Nutzen für ihr Kind haben, nicht tun.
Herr Prüfer, in Ihrem Buch setzen Sie sich auch damit auseinander, wie stark Eltern sich über ihre Kinder definieren. Ist das wirklich ein Problem? Ist die starke Definition oder die starke Hinwendung zu Kindern, die starke Beschäftigung mit der Erziehung nicht auch ein Ausdruck von Verantwortung?
Ja, ich würde das auch gar nicht kritisieren, dass Eltern ihre Kinder sehr ernst nehmen. Oder ich finde das toll, dass wir uns heute so viel Gedanken über Erziehung machen und dass wir das hinterfragen. Nur sind Kinder heute, glaube ich, als Identifikationsobjekt oft auch der Ersatz für andere Sachen, die uns in der Gesellschaft verloren gegangen sind. Leute sind heute weniger in Vereinen, sie sind weniger vernetzt. Es gibt auch weniger in unserem Leben, was Bestand hat. Wir vertrauen heute nicht mehr in lebenslange Beziehungen, in Ehen, in Religion. Und ein Problem ist dann, wenn Kinder diese immerwährende Ersatzbeziehung ist, die dann übrig bleibt, auf die wir uns ganz konzentrieren und die dann alle Fragen beantworten muss, die uns dann auch erklären muss, ob unser Leben gut war. Wenn mein Kind irgendwie sich toll entwickelt, wenn das einen super Beruf bekommt oder tolle Freunde hat, dann bin auch ich als Elternteil darin bestätigt. Und das ist problematisch, weil wir werden das vielleicht gar nicht beeinflussen können. Wir können nicht das Leben des Kindes vorbestimmen. Wir können günstige Voraussetzungen dafür schaffen. Wir können unseren Anteil tun. Aber er ist ein völlig eigenes, autarkes Lebewesen, was seinen Weg auch selbst finden wird. Und wenn ich als Elternteil meinen Selbstwert daraus ziehe, dass mein Kind sich so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe, dann haben wir da ein Problem, glaube ich.
Wo ziehen Sie eigentlich die Grenze zwischen Gelassenheit und Gleichgültigkeit?
Diese Grenze ist sehr wichtig. Wir glauben ja heute an die sogenannte autoritative Erziehung. Das heißt, Eltern, die sollen einerseits strenge sein und Autorität ausstrahlen, andererseits auch Wärme geben. Diese Wärme ist, was die Forschung sagt, eigentlich der viel wichtigere Faktor als die Strenge. Also man kann sehr leicht nachweisen, dass elterliche Distanz, Kälte und elterliche Wärme völlig verschiedene Auswirkungen auf ein Kind haben. Was dazu aber noch die Strenge, die Anleitung, die Durchsetzungskraft der Eltern dazu bringt als Input, der dem Kind gut tut, das ist wesentlich schwieriger nachzuweisen. Das heißt, diese Wärme ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt einen großen Unterschied, ob ich, wenn mir jetzt diesen Laissez-faire anspreche, ob ich zum Beispiel als Elternteil sehr egalitär bin und meinem Kind sehr viele Freiheiten gebe, weil ich davon überzeugt bin und weil ich so sehr an meinem Kind interessiert bin, dass ich total feiere, wenn es seine eigenen Entscheidungen trifft und einen Dreck sich darum kümmert, was ich davon halte. Oder ob ich mich einfach nicht für das Kind interessiere, weil ich andere Sachen zu tun habe, distanziert von ihm bin und sag, mach du, was du willst. Das ist eine völlig andere Haltung zu dem Kind, weil die eine ist von Wärme geprägt, die andere ist von Kälte und Distanz geprägt. Und deswegen haben diese beiden Haltungen auch einen völlig anderen, völlig verschiedenen Einfluss auf das Kind.
Aber Wärme ohne Führung, sorgt das nicht auch dafür, dass das Kind dann nicht lernt, mit Frustrationstoleranz umzugehen?
Das glaube ich schon, dass das ein Problem ist. Ich sage auch nicht, dass Führung nicht wichtig ist. Die müssen fragen uns nur, welche Art von Führung meinen wir denn? Was wissenschaftlich gut belegt ist, dass Kinder Strukturen brauchen, dass Kinder Verlässlichkeit brauchen, dass Kinder Berechenbarkeit brauchen, dass sie sich auf etwas einstellen können und nicht ständig mit neuen Bedingungen zu tun haben wollen. Das ist sehr wichtig und in dem Sinne ist auch Führung sehr wichtig. Ob es sehr wichtig ist, dass ich als Elternteil mich immer durchsetze, dass ich immer weiß, wo es lang geht, dass ich in einer Auseinandersetzung mit dem Kind nachher obsiege, das ist schwer zu belegen. Ich kann das nur betonen, weil wir gerade wieder so eine Entwicklung in der Pädagogik erleben zu mehr Härte, wo wieder mehr darauf gesetzt wird, du musst deinem Kind Grenzen setzen, du musst der Leitwolf sein als Vater, du musst wissen, wo es lang geht. Ich weiß nicht immer, wo es lang geht. Ich weiß auch nicht immer, welche Grenze richtig ist. Und dieser Zweifel, der ist total natürlich. Den haben wir alle. Wenn wir fragen, also was ist das Wichtigere? Ist es wichtiger, dass ich meinem Kind die Anleitung gebe oder ist es wichtig, dass ich meinem Kind die Nähe gebe? Würde ich mich im Zweifel immer dafür entscheiden, ihm die Nähe zu geben.
Herr Prüfer, zum Schluss nur noch eine Frage. Was halten Sie für die unbequemste Wahrheit über Erziehung, die Eltern akzeptieren müssen?
Dass es bei Erziehung letztlich nicht darauf ankommt, einen Menschen zu prägen und dass man in der Hinsicht auch sehr, sehr frustrierendere Erlebnisse haben kann. Dass man sich vornimmt, einem Menschen alle Möglichkeiten zu geben, ihn zu fördern, das Kind zum Klarinetten und zum Klavier und zum Sportunterricht zu schicken, und nichts davon verfängt. Es wird ein völlig anderer Mensch. Man denkt sich nachher, was hat es eigentlich von mir mitgenommen? Was habe ich ihm eigentlich gegeben? Und ich würde eher vorschlagen, es so zu sehen, dass Erziehung ein Entdecken ist. Dass man die Chance hat, einen Menschen kennenzulernen. Mit einem Menschen einen gemeinsamen Weg zu finden. Mit einem Menschen zu erfahren, wie kommen wir beide gemeinsam durch das Leben und nicht nur sich daran zu fragen, was hat das Kind von mir mitgenommen, sondern was habe ich vom Kind mitgenommen. Denn das ist genauso viel. Wir verändern uns durch unsere Kinder. Wir werden in den seltensten Fällen zu schlechteren Menschen dadurch, meistens zu besseren Menschen dadurch. Und es ist ein sehr entlastender Eingang, wenn wir uns gestatten, dass auch wir etwas nehmen und nicht nur wir die Gebenden, Prägenden sind, sondern dass man auch nachher sagen kann, ich habe von meinen Kindern mehr bekommen als sie von mir, aber wir beide sind damit sehr gutes Leben gekommen.
Vielen Dank, Herr Prüfer.
Vielen Dank Ihnen.
Eltern, Kinder, Erziehung. Um diesen Dreisprung ging es im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Tilman Prüfer. Er hat gerade ein Buch zum Thema vorgelegt, Titel »Was Sie wirklich über Erziehung wissen müssen«. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast von RBB24.